Feinschmeckertouren, Folge 389.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gehst du mit uns in eine kleine, aber feine Brauerei im Arntal, dem nördlichsten Zipfel Italiens in Südtirol. Wir sind hier bei Gust A mit Kevin, der Mann für alles, der uns hier die Brauerei zeigt und mit uns auch eine Verkostung machen wird. Sei gespannt, wie die Biere schmecken. Das hörst du natürlich live in dieser Folge und die Geschichte dieser kleinen, aber feinen Brauerei. Und jetzt geht's auch schon los. Ja, Kevin, hallo erstmal.
Guten Tag.
Gust A, für was steht denn das?
Gust A, Gusto, das kommt eigentlich vom Italienischen, was so viel bedeutet wie verkosten oder probieren. Und A, meinen ganz viel, das kommt vom Arntal, ist aber nicht ganz so. A steht für den Fluss, der Fluss heißt ja die Ahr und aus dem beziehen wir ja das Wasser und das steht für die Wasserqualität, was wir da haben und für die Regionalität, was wir haben.
Okay, und wie lange gibt es euch schon?
Das erste Bier haben wir gebraut im Oktober 2019, haben das dann im Dezember 2019 abgefüllt, ganz kurz vor der Corona-Pandemie. Ja, also jetzt im Oktober 5 Jahre. Bis jetzt haben wir 5 verschiedene Kraftbiere. Wir haben nichts filtriert, nichts pasteurisiert. In Italien ist für Kleinbrauereien auch verboten zu filtrieren. Ja, dürfen nur die Großbrauereien.
Oh, und woher kommt das? Wieso dürfen die einen das und die anderen nicht?
Wie das genau funktioniert, das weiß ich leider nicht. Aber das ist okay. Halt in Italien, sagt das Gesetz, Kleinbrauereien dürfen nicht filtrieren. Nur die Großbrauereien.
Okay. Und wie kommt man denn jetzt überhaupt dazu, hier im Arntal so eine Brauerei aufzumachen?
Also von meinem Chef, von Erich, da war das schon immer ein großer Traum. Und von der Idee bis zum Entstehen sind dann 8 Jahre vergangen und in den 8 Jahren hat er sich halt den Traum verwirklicht. Da ist halt eine Passion dahinter und so ist das entstanden.
Naja, also ich denke, Abnehmer wird es genügend geben hier.
Bier wird immer getrunken und das wird auch nicht aussterben.
So ist es. Und ich meine, ihr habt ja auch unheimlich viele Almhöfe, ihr habt viele Hotels, ihr seid gut besucht, der Tourismus läuft und ja.
Auf alle Fälle, ja.
Vor allem hat man auch Durst,
selber
ein
auch
wandert und Ski fährt oder eben auch mit den Bikes unterwegs ist, klar, ja.
Wir selber arbeiten auch nur mit den Getränkehändlern zusammen, also wir haben kleinere Betriebe, die wir selbst beliefern, aber der Großteil arbeiten wir mit den Getränkehändlern zusammen, die dann auch wirklich Almhöfe, Hotels, Bars und Restaurants beliefern.
Ja, du sagst ja, ihr seid eine Kleinbrauerei. Was heißt das in Zahlen? Wie viel braut ihr im Jahr? Wie viel Hektar?
Letztes Jahr haben wir an die 30.000 Liter gebraut, so plus minus.
Okay, also 300 Hektar?
Genau.
Okay, super. Begeistert, ich habe so umrechnen können. Das, ja, ist natürlich klar. Eine kleine Brauerei im Vergleich, sagen wir mal, es gibt ja hier eine im Südtirol, nenne jetzt den Namen natürlich nicht, die wird wahrscheinlich das Hundertfache.
Ja, oder Hundertfache, oder, ja,
ich weiß es kommt leicht hin. Genau, da ist das Bier übrigens ja, klar und filtriert. Ja. Also wir sind deshalb super gespannt natürlich auf eure handwerklich gebrauten Biere, wobei handwerklich, klar, es ist ein Handwerk, aber wir stehen ja hier vor den kupfernen Braukesseln und den Lagertanks. Es ist hier absolut tipptopp, blitzblank, neuester Stahl.
Ja, es ist auch Lebensmittelindustrie und ich meine, meine Lebensmittelindustrie ist Sauberkeit, das A und O. Bei uns wird auch mindestens 2-mal die Woche alles von oben bis unten geputzt, also hier in der Brauerei, weil Sauberkeit ist einfach brutal wichtig bei der Bierherstellung. Beim Bier kannst du so schnell einen Infekt reinbekommen und Sauberkeit ist wirklich wichtig.
Ja, ja.
Und in welchem Rhythmus braut ihr dann jetzt Bier ein?
Das ist wie die Nachfrage ist. Außer der Saison kann einmal sein, dass man wirklich 2-3 Wochen gar nicht brauen. Und in der Saison kann dann wirklich sein, dass man 4 Tage hintereinander jeden Tag brauen.
Okay. Jetzt haben wir mal eine ganz andere Frage, weil das ist mir letztens mal so gegangen. Da hat man mir ein Bier serviert, was schon ein halbes Jahr abgelaufen war. Ich habe das direkt geschmeckt, ohne dass ich geguckt hätte. Ich habe gesagt, so schmeckt das Bier nicht, das kann nicht sein, das ist nicht mehr frisch. Was sagst du, kann man Bier noch länger trinken, wenn es abgelaufen ist, oder?
Also filtriertes und pasteurisiertes Bier, da ist überhaupt kein Problem, aber bei unfiltriertem Bier ist einfach die Hefe noch drinnen, die weiterarbeitet, und da haben wir wirklich einmal einen Test gemacht. Also wir haben 10 0,75er Flaschen vom gleichen Tank abgefüllt, haben ein Datum draufgeschrieben, dass wir das noch wissen. Und dann haben wir immer nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach 9 Monaten, haben wir immer eine Flasche probiert. Und dann war eine drunter, die war nach 6 Monaten, hat schon angefangen, so leichte säuerliche Noten zu machen. Dann war eine, die war nach 1,5 Jahren, die war noch gut. Wir haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum, was wir geben, sind 7 Monate. Wie gesagt, das ist von Flasche zu Flasche unterschiedlich. Sie sind auch gleich unten in der Zelle nebeneinander gestanden, im Karton drinnen. Aber das ist mit der Hefe, das ist unberechenbar. Du kannst ein Mindesthaltbarkeitsdatum kannst du geben, das ist auf alle Fälle. Aber nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist halt wirklich, das kann man nicht garantieren. Ja.
Ist quasi Glückssache und Geschmackssache.
Also genau, das ist, wie die Hefe sich verhält dann im Bier drinnen. Das ist von Bier zu Bier bei unfiltriertem Bier unterschiedlich. Also. Und man sagt ja jetzt vom Reifeprozess, also das Bier bei uns reift 2 Monate, nichts drunter. Man sagt schon nach 6-7 Wochen könnte man es schon ausgeben, aber bei uns unter 2 Monate geht nichts raus. Man sagt, bis zu 3 Monate Reifung wird das Bier immer nur besser. Nach 3 Monaten fängt es dann langsam nach unten zu gehen, dass man schon Unterschiede schmeckt. Und nach 7-8 Monaten ein Tank dann, wie du sagst, dann schmeckt man schon, dass es kein frisches Bier mehr ist. Es muss nicht schlecht sein, aber man schmeckt einfach, dass es ein altes Bier ist, dass es nicht mehr frisch ist.
Ja, genau, das habe ich geschmeckt. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir doch einfach mal mit der Tour.
Gerne. Gehen wir runter in den Keller zu den Rohstoffen.
Ja. Ja, Kevin, jetzt stehen wir ja hier in einem Raum mit vielen großen Säcken und einer, ich würde mal vermuten, eine Aufschüttanlage oder irgend sowas. Wo sind wir denn jetzt hier und was ist das?
Wir sind da jetzt im Malzlager. Da fängt die ganze Geschichte an. Das hinter dir, das ist die Schrotmühle. Das Malz wird zuerst auf Sieblech geschüttet und nachher dann unten geschrotet. Ja. Das Malz wird geschrotet, nicht gemahlen. Würde man das Malz mahlen, dann würde ich kein Bier zusammenbekommen. Ja, das erkläre ich dann da oben beim Brauprozess, wieso das nicht mehr funktionieren würde. Aber auf alle Fälle, das Malz, das wird nur aufgebrochen. Das Malz, was wir da haben, sind alles in 25 Kilo Säcke, kommt hauptsächlich auch alles aus Bayern, außer das Malz da drüben. Da haben wir Südtiroler Malz. Da sind 2 Bauern, die haben sich zusammengetan. Das wird auch von unserer IDM in Südtirol recht unterstützt. Es sind eben 2 Bauern, die sich zusammengetan haben. Die machen circa so 15 Tonnen im Jahr. Einer ist in Geis, da seid ihr durchgefahren, wenn ihr nach Arental gekommen seid. Und der andere ist in Finchgau. Und die schicken das dann nach Deutschland zum Vermelzen. Und wenn es zurückkommt, dann wird es auf 11 handwerkliche Brauereien in Südtirol von 16 aufgeteilt. Es sind 11 Brauereien, die haben alle ein Bier mit Südtiroler Qualitätssiegel. Und Südtiroler Qualitätssiegel besagt, dass ich eben 100% Südtiroler Braugerste verwenden muss.
Kannst du vielleicht mal noch erklären, was Vermelzen bedeutet?
Also beim Vermelzen, also Malz, das ist, Malz kannst du aus jeglichem Getreide machen. Das Getreide, das kommt auf Becken drauf, wird mit lauwarmem Wasser berieselt, dass es anfängt zu keimen, und nach der Keimung geht es dann weiter zum Rösten. Die kann zum Beispiel, die kann ich noch einmal zeigen. Ich habe da bis auf das, wo Weizen steht, sind alles Gerstenmalze, das sind nur verschiedene Röstgrade. Ja. Und mit den verschiedenen Röstgraden kommen wieder ganz andere Geschmäcker, Farben und Aromen zusammen.
Das ist ja wie bei den Barrique-Fässern, je nachdem, wie stark die ausgebrannt sind.
Genau.
Hast du unterschiedliche Aromen, ja.
Also wir verwenden hauptsächlich Gersten- und Weizenmalz. Gerstenmalz haben wir in allen Bieren drinnen. Das Weizenmalz haben wir beim Hefeweizen drinnen. Da haben wir 60% Weizenmalz und 40% Gerstenmalz. Und bei den Malzen da unterscheiden wir noch zwischen drei verschiedenen Malze. Da gibt's einmal die Basismalze, das sind ganz leicht geröstete Malze, noch helle Malze. Die haben aber noch viel fermentierbaren Zucker drinnen. Ja, und den fermentierbaren Zucker brauche ich nachher beim Maischen, weil den baue ich ab und den brauche ich dann für den Alkohol und für die Kohlensäure. Und dann gibt's noch die Spezialmalze, die sind ein bisschen mehr geröstet, ein bisschen dünkler, haben weniger fermentierbaren Zucker drinnen, die sind mehr für den Geschmack und fürs Aroma fürs Bier. Weil durch die Röstgrade bringst du viel Geschmack und Aroma drin. Und dann gibt's noch die Röstmalze, das sind ganz dunkle Malze, mit hoher Hitze geröstet. Die haben so gut wie keinen fermentierbaren Zucker mehr drinnen. Die sind dann auch ausschließlich nur mehr für den Geschmack, fürs Aroma und für die Farbe des Biers. Und anhand dem Rezept werden eben die drei verschiedenen Malze da, oder halt die Malze werden da anhand des Rezepts dann abgewogen, werden da auf Siebech geschüttet, geschrotet und das kommt dann über die Rohre. Da haben wir ein Schauglas eingebaut, wenn ihr schauen wollt. Wird es nach oben transportiert. Seht ihr auch, das ist nicht gemahlen, das ist nur geschrotet. Das weiß ich nicht, ob man sieht, aber da sind halt so Teller drin mit der Kette oben drauf und das wird dann nach oben transportiert. Ja, ja. Das ist bei uns so, weil wir das Sudhaus genau drüber haben. Mhm. Ja, andere haben vielleicht ein anderes System, aber bei uns ist das eben so.
Apropos Röstgrad, ich habe da einen Sack gesehen, Grad, da steht Bamberg drauf.
Ja, genau.
Ja, da ist ja mal ein Unfall passiert, glaube ich, mit einem Malz und jetzt haben die da ihr berühmtes Schlenkerlerbier.
Ah, Schlenkerl ist Rauchbier.
Rauchbier, genau richtig. Ja. Aber das ist natürlich nicht so ein Malz, ne? Das ist.
Nein, das Malz wird geräuchert nochmal. Also da wird das Malz geräuchert und so kriegst du den Geschmack beim Rauchbier hinein. Ich will jetzt keine Werbung oder etwas machen, aber ich habe ganz viele Rauchbiere probiert und die haben mir nie geschmeckt. Und dann habe ich einen Schlenkerl probiert. Ja. Dann habe ich einen Schlenkerl probiert und das ist saugut. Da muss man ihn lassen. Hey.
Boah, ich mag das gar nicht.
Du magst gar nicht.
Also, entweder esse ich einen Schinken oder ich trinke ein Bier.
Ich finde es cool. Das ist eigentlich so ein bisschen wie Guinness. Weißt du? Also nach dem dritten schmeckt es dann wirklich.
Boah, nee, aber das nach, nach dem dritten schmeckt alles.
Wahrscheinlich ist das der Effekt. Okay, super. Okay.
Ja, so viel zum Malz eigentlich. Zweite Zutat, was wir noch haben, wäre der Hopfen. Die häufigste Frage, was mir gestellt wird beim Hopfen, ist eigentlich, wächst in Südtirol aber Hopfen? Wir haben zwei Brauereien, die selber einen Hopfen anbauen, aber so eine Hopfenpflanze wird bis zu 6 Meter hoch. Das heißt, der muss auch mal ordentliche Wurzeln machen. Deswegen, in ganz Südtirol ist das nicht optimal, weil wir einfach in den Bergen sind, mit dem harten, gesteinigen Untergrund. Und da muss die Pflanze einfach viel zu viel Kraft zuerst einmal in die Wurzel reinstecken, dass du nachher einfach, bis die Saison rum ist, einfach nicht den Ertrag an den Blüten hast, was du gerne hättest. Mhm. Unser Hopfen kommt hauptsächlich alles aus Bayern, Hallertauen. Wir haben einen einzigen Hopfen, der aus Amerika kommt. Den haben wir im Spezialbier drinnen, im Zirnbier. Was Lemon Drop, der bringt so eine leichte, zitronige Note mit dazu und das passt einfach super zur Zirbe. Und so einen haben wir bei uns leider nicht gefunden. Sonst schauen wir eigentlich schon im Umkreis alles ein bisschen herzubekommen.
Können wir den Rest überspringen und direkt zur Verkostung kommen?
Ja, bist du schon.
Alles gut.
Gelustet schon.
Ja.
Deswegen ist nicht so optimal bei uns, den Hopfen anzubauen. Es gibt zwei Brauereien bei uns, handwerkliche, die selbst den Hopfen und alles anbauen. Ist auch eine super Sache, aber die haben eine gute Lage vom Ding her. Der Hopfen wird dann in zwei verschiedenen Stadien beim Kochprozess hinzugefügt. Das erkläre ich dann auch nachher beim Brauprozess. Aber auf jeden Fall, der Hopfen wird beim Kochen dazugeben und da unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Hopfen. So, einmal den Bitterhopfen. Und einmal den Aromahopfen. Der Bitterhopfen, der wird ganz am Anfang beim Kochprozess hinzugefügt, weil er hat Alphasäuren enthalten. Und Alphasäuren sind nur wasserlöslich. Das heißt, desto länger, dass ich den koche, desto mehr Alphasäuren kann ich abbauen. Für was sind die Alphasäuren gut? Die Alphasäuren sind fürs erste einmal stark antibakteriell, also sehr gut für die Haltbarkeit des Biers. Sie übertönen den Alkoholgeschmack ein bisschen, dass man den Alkohol vom Bier nicht mehr so rausschmeckt. Und wie es der Name schon sagt, sie bringen die bitteren Noten hinein. Und der Aromahopfen, der hat eben Betasäuren enthalten und Betasäuren seien ätherische Öle und die würden durch das Kochen würden die verdampfen. Und darum wird der Aromahopfen erst in den letzten Viertelstunde, 20 Minuten beim Kochprozess dazugeben. Und der Aromahopfen bringt eben das Aroma hinein. Man sagt gar, also es gibt Biere mit mehr Aromahopfen drinnen, aber man sagt so, bis zu 3 verschiedenen Aromahopfensorten kann man dazugeben. Nachher schmeckst du dann eigentlich nicht mehr raus, was alles drinnen ist. Also bis 3 verschiedene Sorten ist optimal. Es gibt Biere mit mehr, die sind gezielt so gemacht worden, aber ja.
Ja, das ist ja auch in der Küche. Die wirklich guten Köche, auch die Sterneköche, sagen maximal 3 Zutaten.
Weniger ist mehr.
So ist es. Gell? Vielleicht in verschiedenen Aggregatzuständen, aber die Grundprodukte maximal 3, weil sonst verlierst du dich.
Es ist ja immer beim Bier auch ganz, ganz was Klassisches, ganz was Traditionelles ist ja immer noch das Beste. Logisch ist das ein bisschen das Versuchen, so wie wir mit dem Zirnbier auch, ist eigentlich auch deutsches Reinheitgebot, aber mit den Zirnspänen, was wir hinzugefügt haben, ist es halt nicht mehr drinnen. Aber halt.
Okay, super.
Gut.
Gehen wir zur nächsten Station. Ja, Kevin, jetzt stehen wir hier wahrscheinlich vor dem Herz der Brauerei, die 2 Kupferkessel, aber ich vermute, dass es einfach der Schönheit wegen und der Tradition wegen aufgesetzt ist, oder?
Genau. Im Inneren sind die ja alle aus Inox. Kupfer hatte man früher, weil man die Edelstahle noch nicht kannte. Heute ist das aus hygienischen Gründen auch nicht mehr zulässig. Kupfer, wenn es warm ist, dann ist es brutal weich. Früher haben sie ja nach dem Kochen bei 60, 70 Grad noch reinsteigen müssen und alles rausbürsten, weil sobald es dann abgekühlt war, war das wieder hart und du hast den Dreck nie wieder rausbekommen. Wir haben gesagt, wir sind eine Schaubrauerei, wir sind auch gleich neben der Straße da, am Abend wird es schön von oben beleuchtet, haben wir uns für die Kupferkessel entschieden, aber ja, es sind nur mehr aus ästhetischen Gründen.
Ist ja toll, ich liebe es. Ja. Wie oft setzt ihr hier einen Sud an?
Also gebraut wird bei uns unterschiedlich. In der Saison kann sein, dass wir die ganze Woche brauen. Es ist eben, wie die Nachfrage ist. Sobald der Tank fast leer ist, brauchen wir dann wieder 9. Wir schauen eigentlich immer, dass was da ist. Und ja.
Also ein Kessel, da passt der Inhalt dann direkt auch in einen Tank, oder?
Nein, leider nicht. Wir haben da eine 1000-Liter-Anlage. Wir haben 2000-Liter-Lagertanks. Die größere Anlage wäre vom Platz einfach nicht ausgegangen. Die wäre viel größer, die hätte da nicht reingepasst. So müssen wir immer 2 Sude machen für einen Lagertank.
Okay, okay. Gut, und das heißt hier in den ganzen Lagertanks, da sind dann die unterschiedlichen Biere?
Genau, also wir haben 4 Biere haben wir fix im Sortiment. Wir haben jetzt ein neues Bier gemacht, ein belgisches Ale. Das haben wir mal als Versuch gemacht, wie es bei den Leuten ankommt. Das haben wir dann auch gleich den ganzen Tank in Flaschen abgefüllt, sodass wir den Tank wieder frei haben. Und bei 4 Sorten und 7 Tanks schauen wir halt, dass wir immer 3 Tanks mit hellen da haben, also das ist unsere Hauptsorte, 2 Tanks mit dem Märzen und dann einen mit Hefe und einen mit Zirbe.
Okay. Ja, und die Abfüllung in Flaschen, die macht ihr auch selbst hier, oder?
Wir machen alles selbst, ja. Das ist bei uns auch noch richtige Handarbeit. Wir haben da die Etikettiermaschine, was die Flaschen alle etikettiert. Da haben wir schon ein bisschen was voretikettiert, was wir dann nächste Woche abfüllen. Die Flaschen kommen dann so hinein. Wir haben da jeweils 4 Flaschenplatz. Die Hydraulik fährt mit der Flasche nach oben ins Füllrohr hinein. Die Flasche wird gefüllt. Die Flasche kommt wieder raus, wird einzeln verstopselt hier. Also wenn du 1000 Flaschen im Tag füllst, dann weißt du, was du am Abend gemacht hast.
Ja, genau. Also hier das Ding dann jemals
für genau, eine Flasche. Genau, also die Flasche kommt da rein. Jetzt habe ich leider keinen Druck drauf, aber du musst die Hebel betätigen und die Flasche wird verstopselt.
Das ist richtige Handarbeit, ja.
Das ist noch Handarbeit. Und dann kommt es halt in den Karton hinein, auf die Palette und runter in die Zelle. Wir schauen, dass wir in der Zelle haben wir immer was vorrätig für kleinere Bestellungen, wie jetzt ein Betrieb oder was schnell 4, 5, 6 Kartone braucht, das haben wir immer vorrätig. Größere Bestellungen schauen wir dann auch immer frisch abzufüllen, dass wir die 7 Monate, was wir garantieren an Haltbarkeit, dass die dann auch gegeben sein.
Okay, cool.
Vielen Dank für die tolle Führung. Also das lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen und auch ja so ein bisschen mehr Wissen übers Bier zu bekommen, das, was du uns ja alles erzählt hast. Kann das jeder jetzt bei euch machen, so eine Führung, oder wie geht es?
Wir haben jeden Donnerstag, wir haben uns mit dem Tourismusverein zusammengetan für kleinere Gruppen. Also jeden Donnerstag machen wir so Tag der offenen Tür, sagen wir mal so. Und da kann man sich, wenn man allein zu zweit oder zu dritt ist, kann man sich eben bei mir oder beim Tourismusbüro melden, einen Termin fixieren und dann, wenn sechs zusammenkommen, machen wir das und ansonsten machen wir es halt nicht. Ich sag, ab sechs Personen machen wir eigentlich eine Führung. Wenn du schon zu sechs oder mehr bist, kannst du dir die Uhrzeit und den Tag alles selbst aussuchen.
Super. Und nach der Führung geht's zur Probe. Da gehen wir ja jetzt auch hin.
Genau.
Auch da mit der Probe, kann das jeder jetzt machen bei euch, oder?
Bierverkostungen bieten wir schon ab zwei Personen an. Bierverkostung haben wir entweder nur die Bierverkostung oder eben begleitet auch mit den Südtiroler Spezialitäten. Da gibt's einen guten Speck, einen Käse, Schüttelbrot, wie es sich gehört.
Das klingt lecker.
Burkhard, ich finde, wir sollten den Raum wechseln. Lass uns rübergehen.
Schauen wir rüber. Also zur Bierverkostung kann man sich entweder mit oder ohne Südtiroler Spezialitäten entscheiden. Wenn man sich mit dafür entscheidet, haben wir da einmal einen Speck. Der wurde ausgezeichnet mit der Goldmedaille. Kaminwurzen sind auch ganz gute, die kommen aus dem Gardertal. Und da haben wir einmal einen Weinkäse und einen würzigen Käse. Passt gut zum Bier dazu.
Bier ist das Stichwort. Mit welchem Bier starten wir denn?
Wir würden jetzt mit unserem klassischen hellen Bier starten. Das ist ein Lagerbier. Die Hopfung ist da eigentlich typisch bayerisch mit edlen Aromen im Abgang. Geschmacklich haben wir noch geschaut, dass es recht gut ausgeglichen wird zwischen Hopfen und Malz, praktisch zwischen bitter und süß. Alkoholgehalt haben wir da jetzt 5%.
Gut.
Übrigens. Oh, Tina, also das ist echt ein super süffiges Bier, ja. Ich habe eine herrlich frische Nase da im Glas, wenn ich da reinrieche. Und ja, so eine sehr fein mussierende Kohlensäure. Also geschmacklich, ja, sehr süffig. Macht echt Spaß, das Bier.
Absolut.
So, dann haben wir jetzt unser nächstes Bier. Das ist das Zirnbier. Das Zirnbier ist eigentlich ein richtiges Sommerbier für die heißen Sommertage, weil es brutal erfrischend, brutal spritzig ist. Es ist auch wesentlich leichter mit 4,7% Alkohol. Wir arbeiten da mit Naturstoff Holz, also mit Zirnspäne, die kommen beim Lagern mit hinein. Es funktioniert eigentlich wie ein Teebeutel. In den 2 Monate Reifezeit vom Bier nimmt es eben den Geschmack vom Holz auf. Anfangs hat man die Zirbe ganz stark im Glas vertreten gehabt, aber nach 2-3 Gläsern hat es angefangen zu stören. Jetzt haben wir wirklich geschaut, dass die Zirbe dezent im Abgang dann kommt.
Okay.
Zum Wohl, genießt's.
Danke.
Tatsächlich habe ich eine ganz frische Zitrusnote in der Nase. Ich finde die Farbe von dem Bier auch sehr schön. Das steht wirklich so golden im Glas und gerade wenn die Sonne so ein bisschen drauf scheint, ja, ist das wie so ein leuchtender Goldbarren, ja, nur halt flüssig und auch eine schöne Schaumkrone obendrauf mit sehr feinem Schaum, also wirklich sehr musselierend, ja. Und ganz dezent rieche ich die Zirbe, ja. Und wie schmeckt das, Burkhard, weil du bist ja schon einen Schritt weiter.
Oh, und da bin ich sehr happy drüber, dass ich einen Schritt weiter bin, Tina. Das ist ja mal echt ein super Bier. Also ganz frisch, gerade wie Kevin es so beschrieben hat, ja, diese Holznote, also die ist ganz, ganz, ganz dezent im Hintergrund. Ja. Diese Zitrusnote habe ich eher vorne, aber beides ist wirklich so ein schöner Rahmen. Das rundet dieses Bier ab, ist ein schöner Rahmen, aber das Bild, die Hauptsache ist immer noch das Bier.
Und das passt natürlich sowieso super hier ins Arntal, weil überall, wo wir bisher eingelaufen sind und die Stuben und Zimmer mit dem Zirbenholz gearbeitet waren, haben wir genau den Geruch in der Nase gehabt, den ich hier am Gaumen habe.
Genau das war bei uns auch die Idee dahinter. Wir haben gesagt, wir sind da im Arntal, es gibt alles, was man sich vorstellen wird, aus Zirbe hergestellt. Und haben wir gesagt, wir müssen da ein Zirbenbier auch noch machen.
Ja, gute Idee.
Ja, super.
Da haben wir jetzt unsere dritte Sorte, das Goldans. Das ist unser Hefe über Eizen. Das ist brutal ein fruchtiges, spritziges Bier. Da haben wir jetzt zwei verschiedene Geschmacksprofile drin. Einmal die Gewürznelke und einmal die Banane. Also wenn es dran riecht, dann riecht es sofort so eine grüne, unreife Banane. Das hat aber nichts mit dem Geschmack zu tun. Weil das ist ausschließlich der Geruch. Da gibt es verschiedene Hefestämme, Hefekulturen, die während dem Gärungsprozess die Gerüche bilden. Alkoholgehalt haben wir da 5,3%. Zum Wohl.
Merci.
Mag schon.
Also genau so ist es, wie der Kevin das gerade beschrieben hat. Diese Banane habe ich in der Nase. Wir sind ja jetzt im Weizenbereich. Trotzdem ist es sehr frisch, finde ich, dieses Bier. Und auch wieder der Schaum sehr kleinteilig mussierend. Das finde ich ganz angenehm. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass es ein sehr weiches Bier ist. Und da kommt eben jetzt mal das Wasser ins Spiel, was ja da draußen, wenn man jetzt hier rausgeht und auf den Parkplatz geht, auch schon mal ganz deutlich zu hören ist, weil die Aar hier wirklich reißend von den Bergen hinunter ins Tal Richtung Brunnen unterwegs ist.
Das ist so viel
und da sieht man einfach wieder, auch hier in diesem Bereich, dass die Grundzutaten am Ende dafür verantwortlich sind, wie gut mein Produkt schmeckt. Und die Aar scheint ein besonders gutes Wasser zu sein.
Naja, Dina, das haben wir ja gesehen, da wo sie entspringt und da wo die Zuflüsse sind, gefiltert durch reinste Gesteinsformation, natürlich auch mit den Mineralien dann dabei. Das kann ja nur gut werden. Und ich finde, man schmeckt hier auch in der schönen Kombination die leicht würzige Note, aber mit diesem getreidigen Geschmack einfach das Aroma aus dem Ursprung des Getreides. Das gefällt mir sehr gut, ist unheimlich süffig, das Bier. Also, zischt wie Apfelsaft.
Ja, und ich bin ja sonst gar keine Weizenfreundin, ja. Aber das Weizen, muss ich ehrlich sagen, das schmeckt mir total. Und auch deshalb, weil das so cremig ist, dieses Bier. Herrlich.
Also das Hefeweizen wurde auch mit dem Dekoktionsverfahren gebraut. Das Dekoktionsverfahren ist ein altes bayerisches Brauverfahren. Beim Dekoktionsverfahren wird beim Kochen die Würze in zwei Teile geteilt und eine Hälfte wird immer wieder mit dem Hopfen verkocht und die andere Hälfte kommt dann erst nachher dazu. Das Bier wird halt viel, wie du sagst, cremiger. Sie werden auch viel leichter. Hefeweizen sind sie stellen brutal schwer und blähen einen auf. Es ist da auch wesentlich besser. So, das vierte Bier, was wir da haben, ist unser Kupferens. Das Kupferens ist ein klassisches bayerisches März. Es gibt zwei verschiedene Märzen. Einmal das österreichische, das helle. Und das bayerische, was wir haben, ist eben das dunkle. Wir haben da hauptsächlich karamellisierte Malze verwendet. Deswegen hat es eine leichte Süße drinnen. Zweiter Geschmack, der kommt, das sind so Röstaromen. Das Bier ist wunderbar zum Essen dazu, überhaupt zu gegrillte Sachen, so zu einem Steak oder so. Alkoholgehalt haben wir da 5,5%. Wer es vielleicht noch nicht weiß, wieso das Märzen heißt, also früher, als es noch keine künstlichen Kühlungen gab, hat der Kaiser von Deutschland im Sommer ein Brauverbot erlassen, weil das Bier einfach schnell schlecht wurde und weil man das Getreide für Essen, für Brot und so weiter gebraucht hat. Dann durfte man im Endeffekt brauen von Ende September, vom Michaelstag, bis Ende März, deswegen Märzen. Märzen hat man dann früher auch meistens ein bisschen stärker eingemeischt, um einen höheren Alkoholgehalt zusammenzubekommen, hat es dann in hölzernen Fässern kühl unterirdisch, entweder in einem Keller oder man hat sich oft eine Höhle neben einem See ausgesucht, dass man im Winter noch Eisblöcke reintragen konnte, hat es dann dort gelagert, über den Sommer verbraucht und alles, was nach dem Sommer noch übrig war, so ist eigentlich das Oktoberfest entstanden. Das Oktoberfest war ein reines Restetrinken, weil Ende September, weil das Oktoberfest angefangen hat, hat man angefangen, die Reste zu trinken, da durfte man dann wieder brauen, das Bier brauchte dann einen Monat. Dann hat man im Oktober das Oktoberfest gemacht und im November hatte man dann wieder das frische Bier.
Super, das ist ja eigentlich genau dasselbe Prinzip, wieder die Parallelität zum Wein. Die Weinfeste sind ja auch oft, dass ne, die Keller leer werden und
genau.
Der neue Jahrgang rein kann.
Jetzt weiß ich, wieso ich nicht aufs Oktoberfest gehe, weil ich will frisches Bier.
Heutzutage hat das nichts mehr mit dem Oktoberfest zu tun.
Ja, also Kevin, du erklärst das echt wunderbar. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außer, dass es eben genauso ist, wie du sagst.
Genau, und Menschen sonst gar nichts.
Ja, wieso?
Weil
Bier macht gesprächig.
Ja, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sollen ja vielleicht auch nicht ganz alles erfahren. Die sollen vielleicht auch mal hierher kommen und selber so ein Glas in der Hand halten.
Natürlich. Also, das ist die dringende Empfehlung, das zu tun, ja, weil das sind wirklich außergewöhnliche Biere. Richtig, ja, einfach Charaktergetränke, ja. Das sind Charakterbiere, die wirklich jetzt auch alle sehr unterschiedlich sind, ja. Und das macht natürlich den Reiz auch aus, ja.
Aber trotzdem diesen, finde ich, diesen weichen Style haben. Also, ja, finde ich, die sind alle ziemlich cremig. Und das, da bin ich wieder beim Wasser.
Also, abgesehen von dieser Marende hier, die natürlich super passt, habe ich so eine Ente à l'Orange gerade so vor mir. Das würde, glaube ich, auch ganz toll dazu passen, oder? Was meinst du?
Bestimmt.
So, da haben wir unsere neue Sorten, das belgische Ale. Belgische Ale, haben wir belgische Wildhefe drinnen. Die hat recht fruchtige Aromen. Zudem haben wir kandierten Zucker drinnen, deswegen kommen wir auf die 6,2% Alkohol. Und kandierten Zucker ist Einfachzucker enthalten und Einfachzucker macht das Bier einfach viel süffiger. Ja, zum Wohl.
Danke.
Also das Bier ist für mich sehr harmonisch, richtig rund und ausgewogen. Wenn jemand Pale Ale oder sowas nicht mag, weil ihm die Zitrusnoten viel zu overdone sind, viel zu übertrieben sind, dann bist du hier super richtig, weil das sehr dezent ist, diese feinen Zitrusaromen im Hintergrund sind und das Ganze, wie gesagt, rund ausgewogen und unheimlich süffig ist. Also das passt richtig gut, das kannst du unheimlich gut auch zu Speisen kombinieren, zu Käsen oder auch anderen Dingen. Curries, irgendwas.
Ja, zu Gerichten, die auch kräftig sind, weil das Bier hat schon echt Bums.
Also, ja klar.
Das naja. Steht schon zu kräftigen Gerichten, also Wildgerichte, glaube ich, könnte ich mir da gut vorstellen dabei.
Auch das?
Genau.
Super.
Da habe ich jetzt noch eine Special Edition für euch. Da seht ihr die Dose, steht SHB drauf, das bedeutet Südtiroler Handwerksbrauereien. Das sind eben die 11 handwerklichen Brauereien, von denen ich vorher erzählt habe. Da hat jeder Braumeister eine Idee gebracht, die Ideen haben wir dann zusammengefügt und haben da ein Session IPA mit 4,3% gebraut. Also alle zusammen, da waren wir bei der Phoenix in Pfalzen oben. Haben das dann auch da oben gebraut, deswegen auch in der Dose, der hat ja noch Dosenbier oben, deswegen auch in der Dose, da auf der Dose könnt ihr auch sehen, die ganzen Brauereien, was mitgebraut haben. Ja, lass ihn mal probieren.
Okay.
Also das ist schon echt ein cooles Bier, also das finde ich schon genial. Das hat super fruchtige Aromen, da habe ich so ein bisschen Mango in der Nase, exotische Früchte. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Ananas ist da drin. Gelbe, reife Früchte, exotische, reife Früchte, gelbe. Und auch wieder mit dem feinen Schaum. Und Burkhard, du hast jetzt schon probiert, ich habe es ja nur gerochen. Was sagst du?
Also das ist wesentlich intensiver in den Aromen jetzt, ne, als das Bier, was wir davor hatten. Es ist unheimlich spritzig und erfrischend, finde ich.
Ja.
Also du musst schon starke Aromen mögen, ja? Dann schmeckt dir dieses Bier sicherlich super. Ich mag's total. Also das ist eine ganz gelungene Sache, was die Brauer hier gemeinsam gemacht haben. Nicht nur als Getränk, sondern eigentlich, finde ich, auch als Idee. Ist das eine tolle Geschichte, dass man sich hier wirklich zusammengeschlossen hat und ein gemeinsames Projekt gemacht hat.
Das ist ja was wir jetzt hier auch im Ahrental immer wieder festgestellt haben. Was ja häufig nicht so läuft, das funktioniert hier perfekt, richtig gut und das tut am Ende auch allen gut. Die denken in Kooperationen, die arbeiten zusammen und die empfehlen sich auch gegenseitig. Da ist Wettbewerb nicht an vorderster Stelle, sondern die haben begriffen, dass die Mitbewerber auf dem Markt eine geniale Ergänzung sind. Denn je mehr unterschiedliche Angebote das es gibt, umso mehr Vielfalt ist ja auch für uns als Touristen hier. Und dass die das uns dann auch bieten und sich da gegenseitig weiterempfehlen, das finde ich großartig. Das haben wir einmal bisher erlebt. Da haben wir die Region in der Steiermark, Pöllau, besucht. Und auch da weiß ich noch, da gab es überall solche Ständer in den Hotels und bei den Genussmanufakturen, wo die Adressen der anderen Betriebe dran waren, wo man die Karten sich mitnehmen konnte. Und das ist einfach genial. Das tut einer Region sehr, sehr gut.
Bei Guss A hast du wirklich handwerklich gebrautes Bier auf technisch allerhöchstem Niveau, also vom Allerfeinsten wirklich, was wir da auch gesehen haben und natürlich, was wir probiert haben. Die Biere sind sehr unterschiedlich, die haben alle ihren eigenen Charakter und das ist natürlich eine tolle Geschichte, auch dieses, ich sag mal, Gemeinschaftsbier mit den anderen Brauereien. Wirklich eine tolle Geschichte. Wenn du Bier magst, Bierliebhaber bist oder Liebhaberin, dann ist das eine Adresse, die du unbedingt mal ausprobieren solltest, weil die Biere wirklich super schmecken. Und ja, der vereinende Faktor ist wahrscheinlich tatsächlich auch dieses super tolle Wasser, was hier aus den Bergen kommt.
Wir haben hier eine super schöne Zeit verbracht. Danke, Kevin. Das war wirklich toll. Also zum einen haben wir viel gelernt und wir haben gustatorisch richtig was auf die Geschmacksnerven bekommen. Ja, herzlichen Dank.
Das freut mich sehr gerne. Kommst uns besuchen.
Ja, und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünschen wir natürlich wie immer eine gute Zeit und vor allem eine genussvolle Zeit. Bleib dran, hör wieder rein am nächsten Donnerstag, da geht's weiter. Da lernst du bestimmt wieder was ganz Nettes, Leckeres kennen.
Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.